ARD. Mal angenommen, überall ist Frieden.
Gibt's dann keine Soldaten mehr? Und gehen alle Kriegsflüchtlinge zurück in ihre Heimat?
Ich bin Christine Becker. Schön, dass ihr wieder zuhört. Hallo.
Und ich bin Justus Kliss. Und wie immer spielen wir hier im Tagesschau Zukunftspodcast ein Gedankenexperiment durch. Eines, das sich, glaube ich, gerade sehr, sehr viele Menschen wünschen. Frieden.
Oh ja, das ist ein großer und leider gerade auch fast unglaublicher Gedanke, dass überall Frieden ist. Denn so viele Kriege und Gewaltkonflikte wie aktuell gab es tatsächlich schon lange nicht mehr. Ob jetzt in der Ukraine, im Nahen Osten, im Sudan, wo Bürgerkrieg herrscht und 10 Millionen Menschen auf der Flucht sind.
Also insofern, Christine, ist unser Szenario heute ja in jeder Hinsicht extrem. Ne? Nämlich, dass überall Frieden wäre. Also wir hätten keine verzweifelten Menschen mehr auf der Flucht, keine Angst vor Bombenangriffen oder dass die eigenen Kinder keine sichere Zukunft haben.
Und wenn das Wirklichkeit wäre, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht mal so anhören.
Nach Angaben der Vereinten Nationen gibt es erstmals in diesem Jahrhundert keine Kriege auf der Welt. Deshalb kehren immer mehr ehemalige Kriegsflüchtlinge zurück in ihre Heimatländer. Das führt zunehmend zu Engpässen im deutschen Gesundheitssystem. Die Bundesregierung will nun mit Bonuszahlungen beispielsweise syrische Ärztinnen und Ärzte, die in Deutschland praktizieren, dazu bewegen, vorerst zu bleiben.
Das ist jetzt natürlich so ein bisschen absurd, weil man denkt ja, unser Szenario überall ist Frieden, kann nur positiv sein, aber möglicherweise schafft das auch, ich sag mal, neue Probleme.
Ja, und andere Auswirkungen, ne? Und das ist schon interessant und deswegen schauen wir uns das gleich auch noch genauer an. Aber vor allem ist Frieden ja eins, eine riesengroße Chance.
Absolut.
Also fühlt sich einfach auch schon super an. Und Frieden kann übrigens auch richtig gut schmecken. Das haben wir bei unserer Recherche festgestellt.
Und die Aubergine ist lecker mit dem Peperoni.
Die ist auch super.
Ich kriege gleich wieder Hunger, Christine.
Und ich kann es riechen.
Ja.
Wir waren nämlich essen in einem Restaurant in Berlin. Kommt man rein, kleine Holztische, türkisfarbene Stühle, bunte Teller und Schüsseln.
Soweit alles normal, ne? Kennt ihr auch Restaurant, aber das Besondere.
Die Betreiber sind ein Israeli und ein Palästinenser. Und die Menschen, die da arbeiten, die kommen zum Beispiel aus Syrien, Ägypten, Israel. Die sind jüdisch, christlich, muslimisch oder auch einfach gar nicht religiös.
Also im Kleinen fast so ein bisschen unser Szenario, ne, weil da alle friedlich zusammenarbeiten.
Und eine Sache, die alle verbindet, das sagt Jalil David, einer der beiden Chefs, ist Hummus.
It's no matter if you're rich or poor, if you're Israeli or a Palestinian, if this or that. Hummus all over the world, bring all the people together and bring them like the same level, because it's tasty.
Mhm.
Ja, Hummus ist eben lecker, sagt Jalil. Und er sagt, egal ob du arm oder reich bist, Israeli oder Palästinenser, Hummus bringt überall auf der Welt die Menschen zusammen und hat auch noch einen ganz anderen Effekt.
After hummus, you cannot walk and you don't have any energy to fight.
Also sein Lachen ist echt ansteckend. Also nicht kämpfen, weil du satt bist, das kann ich wirklich bestätigen, Christine, du erinnerst. Ich habe 2 Teller gegessen, Hummus.
Du warst platt.
Ja, nee, sagen wir mal so, ich war sehr, sehr vollgefressen tatsächlich, weil es so lecker war. Aber ich finde das schon ein ziemlich cooles Konzept, Frieden durch Hummus, sollte man sich mal überlegen.
Und es ist eben auch beeindruckend, dass Jalil David als Palästinenser und Oz Ben David als jüdischer Israeli das gemeinsam hingekriegt haben. Wenn man mit den beiden spricht, dann wird schon klar, die kommen ursprünglich auch politisch aus sehr unterschiedlichen Ecken.
Und sie sind trotzdem enge Freunde geworden.
Das hat aber gedauert. Das haben sie auch erzählt. Am Anfang ging es nur ums Geschäft, aber sie haben dann eben auch immer mehr miteinander geredet über ihre Vergangenheit, über ihre Familien, über ihre Herkunft, ihre unterschiedlichen Ansichten. Und sie haben dann immer mehr Verständnis für den anderen entwickelt. Oz Ben David sagt, Frieden, das bedeutet eben auch, eine Beziehung zueinander aufzubauen.
Ja, aber diese Beziehung, die war doch vermutlich nach dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober vor einem Jahr und das, was dann Israel als Antwort hatte, der Krieg in Gaza und jetzt im Libanon, die sind doch ziemlich unter Druck.
Ja, also einfach ist das nicht. Nach dem 7. Oktober, da wollte Oz das Restaurant zumachen, nicht mehr weitermachen, wieder zur Armee gehen. Aber Jalil hat ihn getröstet, aufgefangen und das, obwohl er selber Familie in Gaza hatte. Hoffnung ist eben wie ein Muskel, sagt Oz, den man gemeinsam trainieren muss.
It's like a muscle that if you are not working on it and training it, it's getting weaker and feeling like you're losing it. Luckily, every time I'm losing my hope, Jalil is there to lift me. And when Jalil is losing his hope, I'm there to lift him.
Hoffnung als Muskel, habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Aber ihre Freundschaft bedeutet ja auch, dass sie sich gegenseitig immer wieder helfen, klarzukommen, obwohl die Situation im Nahen Osten so wahnsinnig schwierig ist.
Ja, was sie eben auch eint, das ist, dass sie gemeinsam was verändern wollen. Nicht nur mit gutem Essen, Stichwort Hummus, sondern sie gehen auch zum Beispiel in Schulklassen in Deutschland, weil sie sagen, Bildung ist entscheidend. Der anderen Seite auch zuzuhören und deren Sichtweise zu verstehen, das ist für sie eine Voraussetzung für Frieden.
Also ihre Geschichte ist ja quasi der Frieden im Kleinen, ganz persönlich im Restaurant in Berlin in ihrem Raum. Wir sprechen ja nachher noch mit den beiden darüber, was sich durch den Frieden in ihrer Heimat verändern würde.
Und ich meine, allein das wäre schon eine Riesensache. Stell dir das vor, Frieden im Nahen Osten. Irre. Aber wir wollen ja heute auch noch viel größer denken.
Mal angenommen, überall ist Frieden. Das ist unser Szenario heute.
Na, das klingt erstmal fantastisch. Also als Friedensforscherin, das ist quasi der Traum.
Ja, das sagt Franziska Stärk vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg. Und ich hatte natürlich ganz viele Fragen an Sie als Friedensforscherin, aber dann hat sie mir erstmal eine Frage gestellt.
Also haben wir es hier mit einem positiven oder mit einem negativen Frieden zu tun?
Ja, es war schon gut, dass die Friedensforschung mir dann das erklärt hat. Dann habe ich nämlich gelernt, die Friedensforschung unterscheidet zwischen negativem und positivem Frieden. Mhm. Und negativer Frieden ist einfach, gibt es keinen Krieg und keine Gewalt. Und positiver Frieden ist einfach viel mehr.
Okay, das hatte ich natürlich echt vor unserer Recherche überhaupt nicht auf dem Schirm, dass Frieden eben nicht gleich Frieden ist.
Ja, ich auch nicht. Und positiver Frieden, der beinhaltet eben mehr die Zunahme sozialer Gerechtigkeit. Also zum Beispiel, alle Kinder können zur Schule gehen, keiner muss Angst vor Verfolgung oder Diskriminierung haben, weil er eine andere Religion hat und auch, dass man genug zu essen hat. All das gehört dazu.
Das klingt natürlich gut und in unserem Szenario wollen wir natürlich positiven Frieden haben.
Ja, also in jedem Fall gibt es dann keine Kriege mehr und wir haben auch keine bewaffneten Konflikte mehr. Und deshalb habe ich die Friedensforscherin Franziska Stärk gefragt, ob wir dann überhaupt noch die Bundeswehr brauchen.
Wir sind bei diesem Wir-haben-uns-alle-lieb-Frieden angekommen und das wäre irgendwie super. Mal angenommen, wir sind an dem Punkt, ich würde schon schätzen, dass wir noch irgendeine Art von militärischer Struktur auf der Welt haben, wie auch immer die Welt dann aussieht. Also irgendeine Rolle von, ich sag mal, staatlicher Gewalt, von Militär, könnte ich mir vorstellen, gibt es halt immer noch, einfach um quasi sicherzustellen, dass wir von dem Zustand, ja, nicht mehr eben sozusagen zurückfallen.
Also trotz Frieden, die Bundeswehr, die haben wir dann in irgendeiner Form wahrscheinlich immer noch. Ich meine, die hilft ja auch bei Naturkatastrophen.
Die werden ja wahrscheinlich auch nicht weniger.
Oder Pandemien, ne? Aber die Frage ist natürlich auch, was ist dann eigentlich weltweit mit den ganzen Waffenarsenalen, Panzern, Kriegsflugzeugen?
Ja, Minen, Langstreckenraketen und wenn man es noch ein bisschen größer denkt, am Ende auch Atomwaffen. Und die Friedensforschung sagt schon, in unserem Szenario gibt es einfach viel Abrüstung und am Ende vielleicht sogar gar keine Atomwaffen mehr.
Das ist ja schon ein ganz spannender Gedanke, dass man diese extremen Waffen nicht mehr hat. Die können ja wirklich die Welt zerstören. Und Stand heute dienen die ja, wie man so schön sagt, der Abschreckung.
Das ist ja total absurd, ne? Also die einen haben die Raketen, Russland, Amerika hat die Raketen und jeder sagt, also wenn du, dann ich auch. Aber besser wir beide nicht.
Ja, ja, das ist diese Balance, die man da herstellen will.
Bis jetzt hat es ja auch funktioniert.
Ja, aber die Frage ist, brauchen wir die dann nicht auch in unserem Szenario, um diesen weltweiten Frieden zu erhalten?
Ja, nicht unbedingt, sagt Franziska Stärk. Abschreckung kann auch virtuell funktionieren.
Also das Wissen, wie man die Bombe baut und das Wissen, dass diese Bombe zurückkommen kann, sprich der große Schaden kann zurückkommen, hält die andere Partei quasi davon ab, das neu zu entwickeln. Also wir haben eine waffenlose virtuelle Abschreckung in dem Fall.
Virtuelle Abschreckung, was ein Gedanke.
Nur so in der Schublade, ne? Cool.
Ja, also brauchst keine Waffen mehr oder zumindest viel, viel weniger als heute und einer Branche gefällt diese Idee vermutlich nicht so gut, nämlich der Rüstungsindustrie.
Ja, und wir haben da mal nachgefragt, um rauszubekommen, was unser Szenario für die bedeuten würde. Das Ergebnis unterm Strich ein bisschen ernüchternd. Keiner wollte so richtig mit uns reden.
Wobei ja klar ist, wenn überall Frieden ist, dann muss sich die Rüstungsindustrie ja was überlegen, sich neu aufstellen.
Und klar, die Bundesregierung gibt natürlich weniger Geld für Waffen aus, auch andere Länder. Aber Geld einzusparen, sagt Franziska Stärk, die Friedensforscherin, ist gar nicht der einzige Vorteil.
wenn wir uns eben zum Beispiel nicht mehr konstant damit rumschlagen müssen, gehen wir uns als nächstes gegenseitig an den Hals, dann hat man natürlich in internationalen Verhandlungen ganz andere Möglichkeiten, aufeinander zuzugehen. Also ich glaube, dass quasi das politische Kapital, was dadurch frei werden würde, der interessantere Faktor ist als das finanzielle Kapital.
Ja, politisches Kapital. Ne? Damit meint sie halt auch, dass man mehr Zeit hat, aber auch insgesamt vertrauensvoller zusammenarbeitet und eben die großen Themen angeht.
Zum Beispiel Hunger in der Welt und die Bekämpfung der Klimakrise.
Weltweiter Frieden wäre in dem Sinne gut, weil man davon ausgehen würde, dass die Beziehung unter den Staaten besser ist. Das heißt, wir würden eher die Wahrscheinlichkeit haben, gute Abkommen bei Klimakonferenzen zu kriegen.
Das sagt Florian Krampe, der forscht zum Thema Frieden und Umwelt bzw. Klima am schwedischen Friedensforschungsinstitut SIPRI. Und er sagt, wenn kein Krieg mehr ist, das hilft schon sehr, um das Klima besser zu schützen.
Wie?
Naja, man sieht schon im Flugverkehr aktuell, im Moment dürfen ja die meisten europäischen Airlines nicht über Russland fliegen, sondern müssen außen rum fliegen.
Der Einfluss, den Kriege jetzt zum Beispiel haben auf Flugrouten, dass ein Flug von Europa nach Tokio, Japan 15 anstatt 10, 12 Stunden dauert, das bringt größere Emissionen mit sich. Das würde wegfallen. Und es gibt Annahmen, dass die CO2-Emissionen des US-Militärs ähnlich groß sind wie die eines Landes wie Portugal. Das ist schon massiv. Wenn wir keine militärischen Emissionen haben, das wäre gut. Das würde schon mal drastisch Dinge reduzieren.
Krass, ey, so viele Emissionen wie ein ganzes Land, eine Armee, ist schon irre. Aber natürlich ist der Gedanke, wenn wir weniger Panzer bauen und Waffen und einsetzen, dass dann die Emissionen in dem Bereich sinken, weil die Rüstungsindustrie ja auch total energieintensiv ist.
Und für Menschen und Klima ist es natürlich gut, wenn keine Städte, Felder, Wälder mehr durch Bombeneinschläge brennen.
Ja, klar, es ist schon total krass, wie viel Natur durch Krieg zerstört worden ist.
Und, finde ich auch sehr interessant, es dauert im Durchschnitt 20 Jahre, sagt Florian Krampe, bis sich die Umwelt vom Krieg, naja, so einigermaßen erholt. Wobei es auch noch krasser sein kann, so ist es zum Beispiel in der Nähe von Verdun in Frankreich, wo im Ersten Weltkrieg sehr heftige Kämpfe stattfanden.
Es gibt immer noch eine sehr hohe Schwermetallbelastung und Schadstoffe, die im Erdreich sind. Ich hatte jetzt noch einen Artikel gelesen, dass nur 3 Pflanzenarten in einem Bereich da wachsen. Das ist so lange her. Aber man kann bis heute den Krieg im Boden nachlesen quasi.
Puh.
Ja, und man sieht, wenn man dort ist, ich war mal da, dass sogar heute noch an der Landschaft, die ist so merkwürdig gewellt, eben von den vielen Granateneinschlägen und Explosionen. Und das ist mehr als 100 Jahre her. Und trotzdem gibt es da auch noch Gebiete, wo man immer noch nicht hin kann im Wald.
Wahnsinn. Also Frieden heißt ja nicht automatisch dann, dass man da sofort wieder normal leben kann.
Stimmt, das ist das eine. Und was mich aber auch noch sehr überrascht hat, ist, dass Frieden auch nicht unbedingt heißt, dass es dann immer der Umwelt besser geht, sagt Florian Krampe.
Es ist einerseits gut, weil die aktive Kriegsführung aufhört. Also der Gebrauch von Munition, all diese Dinge hören auf. Also diese Verschmutzung endet, muss dann aufgeräumt werden und beseitigt werden. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass in Ländern wie Kolumbien, wo durch den Krieg und durch die Rebellengruppen, die in gewissen Teilen des Regenwaldes sich aufgehalten haben, der Regenwald unabsichtlich geschützt wurde. Jetzt nach dem Ende des Konfliktes mit dem Friedensabkommen sehen wir, dass die Abholzung, die Nutzung des Landes und alles viel stärker stattfindet und einen negativen Einfluss wieder auf die Umwelt hat. Also Frieden muss nicht unbedingt gut sein für die Umwelt. Es ist generell gut, aber die wirtschaftliche Entwicklung und die Möglichkeiten, die dann nach Kriegsende offen stehen, bringen halt das Problem mit sich, dass Wirtschaftswachstum meistens sehr ressourcenintensiv ist.
Also Frieden heißt nicht automatisch, dass alles besser wird.
Naja, entscheidend ist eben, wie man nach einem Krieg, nach einem Konflikt, also dann, wenn man Frieden hat, mit der Natur und der Umwelt umgeht und auch wie man den Wiederaufbau gestaltet.
Es kann sehr positive Effekte haben, wenn wir es richtig machen. Negativbeispiel Kosovo nach der Intervention 1999, wo die Weltbank in Braunkohle investiert hat, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, um entsprechend Strom zu generieren. Also Braunkohlekraftwerk wieder aufgebaut und erweitert und Braunkohletagebau in Kosovo. Beides absolut desaströs für die Umwelt.
Ja, okay, damals musste das ja möglichst schnell gehen, ne? Energie wieder aufbauen. Und damals war das Bewusstsein für Klimaschutz vermutlich auch noch nicht so ausgeprägt wie heute.
Ja, das sieht auch Florian Krampe so. Aber er sagt, es geht eben auch anders.
Wir können Umwelt in Friedenspläne einbauen. Die Ukraine ist ein Beispiel, wo Umweltschutz Teil von Selenskys Friedensplan ist. Das ist einer von den 10 Punkten, glaube ich, die auf dem Friedensplan stehen. Und das ist halt wichtig und zeigt, dass es möglich ist und auch als Priorität gesehen werden kann. Oft machen wir es mehr als erstmal Gewalt stoppen und das ist natürlich logisch und macht Sinn. Aber wir haben nicht mehr den Luxus, dass wir Umweltschutz als einen Nachgedanken sehen können.
Unser Gedankenexperiment heute: Überall ist Frieden.
Das finde ich ganz, ganz schwer vorstellbar.
Das sagt Nadine Bieler. Sie arbeitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und ist Migrationsforscherin.
Und wie ihr ging es ja vielen Menschen, mit denen wir über unser Szenario gesprochen haben. Die konnten sich das alle nicht so richtig vorstellen, auch wenn sie es irgendwie schön fanden. Weil diese Idee, überall ist Frieden, ist einfach ein sehr utopischer Gedanke.
Ja, und auch wenn sich Nadine Bieler unser Szenario schwer vorstellen kann, sie hat sich doch darauf eingelassen und wir haben darüber gesprochen, ob dann weniger Menschen auf der Flucht sind.
Wenn man einen positiven Frieden hat, ist davon auszugehen, dass sehr viel weniger Menschen Grund haben zu fliehen. Es ist natürlich nicht ganz auszuschließen, dass trotzdem Angehörige von einigen Minderheiten, geschlechtsspezifische Verfolgung und so noch weiter existiert, trotz allem. Aber ich würde das eigentlich bei Achtung der Menschenrechte und sozialer Gerechtigkeit nicht erwarten.
Ist natürlich logisch, dass dann weniger Menschen fliehen, würde man mal auch so denken. Ne? Mhm. Aber was ist eigentlich mit denen, die geflohen sind, als es eben noch keinen Frieden gab?
Ja, in Deutschland haben wir ja ungefähr 3 Millionen Kriegsflüchtlinge, sagt Nadine Bieler. Was passiert, wenn die alle zurück in ihre Heimatländer gehen?
Das hat vermutlich Auswirkungen in den jeweiligen Ländern, würde ich mal sagen, aber auch hier in Deutschland.
Ja, dann fangen wir mal mit Deutschland an.
Wenn in Syrien positiver Frieden herrschen würde, mit Achtung der Menschenrechte, alle könnten in Frieden und Sicherheit zurückkehren, dann würde das zum Beispiel auch bedeuten, dass wir die ganzen Menschen verlieren, die hier integriert sind, die hier Arbeit gefunden haben. Es gibt in Deutschland fast 6.000 syrische Ärztinnen und Ärzte, die wir natürlich brauchen würden. Und das wäre natürlich erstmal ein Verlust.
Also wir sehen an dem Beispiel, Frieden kann, auch wenn sich das für mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zynisch anhört, auch negative Auswirkungen haben. In dem Fall,
für uns.
Ja, dann auf unser Gesundheitssystem. Aber so ist das dann eben, wenn man das wirklich mal zu Ende denkt.
Ja, wobei man muss auch sagen, Christine, je länger Menschen in einem Land leben, desto wahrscheinlicher ist es schon, dass sie dann auch da bleiben. Mhm. Nichtsdestotrotz, wenn viele Menschen in ihr Heimatland zurückkehren und dann plötzlich da vor der Tür stehen, sagt die Migrationsforscherin Nadine Bieler, ist es schon sinnvoll, diese Länder finanziell zu unterstützen?
Weil wir wissen, dass gerade dann, wenn Rückkehrer in großer Zahl zurückkehren und dann auch in den Arbeitsmarkt zurückkehren, ne, in dem es nicht besonders viel Arbeit gibt, die aber oft relativ gut ausgebildet sind, ne, meistens sprechen die eine zusätzliche Fremdsprache und so weiter, haben internationale Erfahrung durch ihren Aufenthalt im Ausland und dass die Konkurrenz, die dann entsteht zu den Menschen, die da geblieben sind, dann oftmals zu sozialen Spannungen führt. Und das ist natürlich das Letzte, was man haben möchte.
Ja, das muss man auch nochmal klar sagen. In unserem Szenario gibt es Frieden, aber da Menschen nun mal sind, wie sie sind, wird es eben immer Konflikte geben. Aber entscheidend ist dann eben, den Frieden so zu nutzen, dass diese Konflikte dauerhaft ohne Gewalt gelöst werden.
Wir haben euch ja versprochen, dass wir auch nochmal ins israelisch-palästinensische Restaurant zurückkehren.
Unbedingt zurück zum Tisch. Vielleicht nicht gleich zum Hummus, aber auf jeden Fall zurück zum Tisch.
Ja, Justus freut sich natürlich schon, hat schon wieder Appetit. Wir haben mit Osben David und Jalil David auch darüber gesprochen, welches ihrer selbst entworfenen Gerichte denn am meisten Frieden für sie ausdrückt. Und für Os war das ganz klar.
Hummus-Kartoffelpuffer. Hummus-Kartoffelpuffer, it's our identity, our feeling of belong and feeling the connection to the people here and to Germany. Us belong to here while we are connected to our roots and we bring all the elements in one plate together.
Also Hummus-Kartoffelpuffer. Mhm. Wäre das was für dich?
Klingt schon ganz gut.
Os sagt, das ist eben diese Verbindung zwischen ihrer Heimat im Nahen Osten und Deutschland. Da geht es um Zugehörigkeit. um Geschichte, dass man eben verschiedene Herkünfte zusammenbringt.
Also ich finde so Völkerverständigung, die durch den Magen geht, auch echt friedensstiftend. Finde ich gut.
Man muss natürlich sagen, genug zu essen zu haben, es auch genießen zu können, nicht nur zu überleben, das hat tatsächlich ganz viel mit Frieden zu tun.
Ja, und Jalil hat ja nicht nur das Restaurant in Berlin, sondern auch eins in Israel, wo ja fast täglich Raketenalarm ist gerade. Aber in unserem Szenario weltweit Frieden ist das ja nicht so. Was würde das für ihn bedeuten?
Na, er sagt, das ist natürlich super auch fürs Geschäft, weil die Menschen, die sind dann wieder ohne Angst unterwegs. Und man muss sich vorstellen, in seinem Restaurant in Israel, da ist der Umsatz im letzten Jahr um 70% eingebrochen. Wenn Frieden ist, dann würde der wahrscheinlich um mehr als 200% steigen, sagt er.
The business, the economy, it will be amazing, because when you have peace, people can go and spend money. People can work without fear. Like there is a freedom. I'm now, for example, the last year in this war, the income in my restaurant, it's 70% less. So if it will be peace, it will be 200% more.
Also das macht wirklich einen Unterschied dann, ne? Auch für ihn und seine beruflichen, geschäftlichen Möglichkeiten. Aber es geht Jalil auch um Freiheit. Wenn überall Frieden ist, dann, sagt er, kann er einfach das Auto nehmen und von Israel aus in die Nachbarländer fahren, nach Jordanien, Libanon, Syrien. Das fühlt sich dann an wie Europa.
If will be peace, I can drive with my car to Jordan and from Jordan to go to Lebanon and from Lebanon to go to Syria. It's amazing, it's like Europe.
Das ist echt ein schöner Vergleich, ne? Die Europäische Union ist ja auch ein großes Friedensprojekt gewesen nach dem Zweiten Weltkrieg, auch wenn das jetzt manchmal so abgedroschen klingt, aber es ist ja echt ein absolutes Glück, dass wir hier so friedlich mit unseren Nachbarländern leben.
Ja, und Jalil und Oz, die haben deshalb schon auch Hoffnung für den Nahen Osten, weil Oz sagt, die Geschichte zeigt, dass nach ganz schlimmen Dingen auch wieder gute Dinge passieren, auch wenn das natürlich dauert.
Because this is how the history works, like always the worst happen and then good coming. That's the history. Now it's question how long will take this horrible situation. I believe that it's in our hands in the end to make it possible that in 20 years there will be peace in the Middle East.
Wow, was für eine Aussicht, oder? In 20 Jahren Frieden im Nahen Osten, auch wenn es lang ist, aber puh, dass er dann glaubt, stark.
Ja, er sagt, es liegt in unseren Händen. Und er hat diese Hoffnung eben auch, weil er findet, es ist ja auch möglich gewesen, dass er als israelischer Jude und Enkel einer Holocaust-Überlebenden jetzt in Deutschland lebt.
Ja, das zeigt tatsächlich, was möglich sein kann. Wir haben jetzt viel über Frieden geredet, Christine. Positive Beispiele gehört, da fällt es mir jetzt ehrlich ein bisschen schwer, am Schluss unserer Folge wieder in der Realität anzukommen.
Tja, aber es ist eben und es bleibt wahrscheinlich auch bis auf Weiteres eine sehr, sehr große Utopie, diese Idee, dass überall Frieden ist.
In jedem Fall absolut gut, dass wir es hier einmal durchgespielt haben.
Gerade auch in diesen Zeiten.
Ja, wenn ihr Feedback zu unserer Folge habt, dann schreibt uns doch gerne an malangenommen@tagesschau.de.
Und wir haben natürlich wie immer auch noch eine Hörempfehlung für euch. Justus, du hast das rausgesucht.
Stimmt, das ist ein Podcast, Deutschland ein halbes Leben heißt der, und der hat über mehrere Jahre drei Menschen begleitet, die am Tag des Mauerfalls geboren wurden, zu finden natürlich in der ARD Audiothek, wie übrigens auch alle Folgen von Mal angenommen.
Also, da könnt ihr auch weiterhören. Für heute sagen wir aber vielen Dank fürs Zuhören und ciao.
Macht's gut.